schwieriges Terrain. Wir haben mal vor einiger Zeit Pristel Verlag eine Serie gemacht, die sollte heißen Geschichte der deutschen Kunst. Und wir haben sie natürlich nicht so genannt, sondern wir haben sie genannt Geschichte der bildenden Kunst in Deutschland. Das ist nach wie vor nicht so leicht mit dem Begriff der deutschen Kunst. Der ist auch missbräuchlich natürlich eingesetzt worden in den 30er und 40er Jahren. Also insofern scheut man sich etwas, den zu benutzen. Er ist auch insofern problematisch, weil es in dem Sinne kein Zentrum gibt, mit dem man das verbinden würde. Also dafür ist die in Anführungszeichen Kunstlandschaft in den deutschsprachigen Ländern zu unterschiedlich, als dass man das sozusagen unter dem Begriff einer deutschen Kunst wirklich fassen könnte.
Aber irgendetwas muss ja, irgendwo muss ja die Klammer sein, all der Werke, die Sie zeigen im Louvre jetzt.
Also die Klammer, die wir gesucht haben und ich hoffe auch anschaulich werden lassen, die ist in der Person Goethes beschrieben. Und zwar in Aneignung und in Abgrenzung, aber immer wieder in Bezug auf dessen kunsttheoretische Positionen, auf dessen Kunstsammlung, auf dessen naturwissenschaftliches Studium, das immer auch der Erhellung und der Praxis der Künste gedient hat. Insofern ist es eine Ausstellung, die von Goethe ausgehend die Malerei, vor allem aber auch Zeichnung des 19. und frühen 20. Jahrhunderts beleuchtet und wie gesagt in drei Kapiteln immer wieder in diesen Widersprüchen auch versucht, die Geschichte einer sich an Goethe orientierenden oder von ihm absetzenden Kunst zu beschreiben.
Welche Werke ragen da besonders heraus?
Natürlich immer wieder Caspar David Friedrich, der hier mit einer Vielzahl sehr schöner Werke vertreten ist. Auch solcher, die man nicht leicht sieht, also etwa aus der Ermitage in St. Petersburg oder aus dem Puschkin-Museum in Moskau. Und natürlich sehr vielen auch prominenten und guten Leihgebern aus Deutschland. Caspar David Friedrich ist so eine Figur, die sich dem Zugriff Goethes immer entzogen hat. Goethe ist einer der größten Gegner und zugleich einer der größten Verehrer von Caspar David Friedrich gewesen, der sich allerdings diesem Primat der Antike entzogen hat, das Goethe ja versucht hat, auf die Kunst wirken zu lassen. Also Friedrich ist eine der vielleicht interessantesten Figuren in diesem Zusammenhang, in der Art, wie sie mit den goethischen Positionen umgeht.
Welche Werke noch? Welche fallen Ihnen noch besonders auf und ein?
Runge ist ein weiteres Beispiel, an dem hier die Nähe zu Goethe interessanterweise schön zu beleuchten ist, seiner Beschäftigung mit der Farbenlehre. Goethe hat sich mit Farben wissenschaftlich beschäftigt, um ihre Wirkung in der Malerei besser zu verstehen. Und Runge hat das zeitgleich ebenso versucht, gehört einer ganz anderen Gruppe an, nämlich eher der Gruppe um Caspar David Friedrich, also jenen, die die Antike als sozusagen motivische Vorgabe abgelehnt haben, aber hat mit Goethe korrespondiert im Bereich der Farbenlehre, bis hin zu Paul Klee, von dem wir sehr schöne Blätter haben, die Herbarien sind, also Pflanzen, getrocknete Pflanzen, die Klee gesammelt hat nach Vorbild und nach Begutachtung der goethischen Herbarien, wo die Morphologie der Pflanze verfolgt wird. Also da auch ein naturwissenschaftliches Interesse, das aus der Goethezeit bis in die Bauhauszeit reicht. Klee hat am Bauhaus ja gearbeitet und bei dieser Gelegenheit sehr oft in den goethischen Kunstsammlungen sich aufgehalten.
Caspar David Friedrich ist ein bisschen der Anfangspunkt, zumindest im Untertitel dieser Ausstellung. Und Max Beckmann wird auch noch erwähnt. Wäre das ein Endpunkt für Sie, ein logischer Endpunkt dessen, was man noch als, ja, als deutsche Kunst bezeichnen kann?
Beckmann ist im Titel der Ausstellung der Endpunkt dieser Linie, die wir ziehen. Und der ist auch in der Ausstellung der letzte Künstler sozusagen an der Wand. Er ist in einer Sektion gezeigt, die den Motiven, die aus dem Faust in die bildende Kunst gefunden haben, gewidmet ist. Das geht nicht um Faustillustrationen, sondern es geht tatsächlich um Fragen wie die Vereinzelung des Menschen, die Industrialisierung, seine Verkettung in Krieg und Gewalt, wie diese Motive, die im Faust ja alle, Faust 2, auftauchen, wie die in der bildenden Kunst im 19., aber auch im frühen 20. Jahrhundert bis zu Malern wie Beckmann fortgesponnen worden sind. Und insofern ist da für uns weiter Goethe sozusagen ein Stichwortgeber und ein roter Faden, der diese Kunst zusammenbindet. Für unsere französischen Kolleginnen und Kollegen, für das französische Publikum ist das sehr stark deutsche Kunst. Also die begreifen gerade Figuren wie Beckmann, Maler wie Lovis Corinth und andere aus dieser Generation nun wirklich als die Inkarnation, wenn man so will, deutscher Kunst schlechthin.
Warum?
Ich vermute, und das ist auch etwas, wo wir ein bisschen gegenarbeiten wollten bei dieser Ausstellung, weil man in der ja doch sehr brutalen, dekonstruierenden, expressiven Malweise etwa eines Lovis Corinth oder eines Max Beckmann diesen deutschen Sonderweg erkannt hat, der auch so eine Unvergleichbarkeit mit anderen Kunstzentren evident macht. Und uns ging es aber ehrlich gesagt in der Ausstellung schon auch darum, die Entsprechungen, die Korrespondenzen, die Abhängigkeiten, auch das Vergleichbare aufscheinen zu lassen, auch wenn wir in der Ausstellung selbst keine französischen Maler gehängt haben, sondern die sind dann im Louvre oder im Musée d'Orsay bis zum Centre Pompidou. Das sind die drei Museen, die ja nun auch wirklich fußläufig um den Ausstellungskern herum zu erreichen sind, aufgesucht werden müssen.